Wie kann man eigentlich so doof sein, anderen Menschen die Macht darüber zu geben, ob man selber glücklich oder unglücklich ist?
Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen. Herzlich willkommen zum neuen Wisdom Workshop, die Weisheitswerkstatt. Mein Name ist Purvi Shah Paulini und ich freue mich wieder ganz herzlich, Ajahn Michael Shi Miao Dao begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dich hier wieder zu
Hallo und auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Jetzt bist du ja schon ein alter Hase in meinem Podcast und mit Sicherheit ein sehr gern gesehener Gast und ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit dir. Und ich freue mich heute über ein sehr wundervolles Thema sprechen zu können, über das Thema Vergebung. Ich finde Vergebung, es ist glaube ich in der heutigen Zeit, in der wir leben, gerade auch das Jahr, das wir hinter uns haben mit Corona und was die Familien und was die Menschen miteinander erleben, nicht nur miteinander, sondern mit sich selber, das erlebe ich, dass da eine Riesenauseinandersetzung mit sich selber passiert bei den Menschen, dass wir uns darüber unterhalten. Und ich habe mal gegoogelt, was es so alles über Vergebung gibt, was da gesprochen wird. Und ich fand hier eine sehr interessante Beschreibung, die ist etwas an die Oberfläche, mehr an der Oberfläche kratzt. Aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Beschreibung ist. Und zwar, Vergebung ist eine Bewältigungsstrategie, um ein tatsächliches oder angenommenes Fehlverhalten anderer mental akzeptieren zu können, ohne irgendeine Reaktion des anderen, zum Beispiel wie Schuldeingeständnis, Reue oder Entschuldigung, zu erwarten oder Gerechtigkeit, Vergeltung, Strafverfolgung zu fordern. Also ich finde, das trifft es schon sehr nah, aber ich glaube, da hast du auch noch mal wundervolle Einsichten zu diesem Thema.
Ja, wie so oft treffen Definitionen ist ganz gut auf den Punkt, aber sie sagen uns nicht, wie man es macht. Ich gebe auch mal ein Zitat direkt, und zwar vom Buddha. Da heißt es in den Dhammapada: Hass wird niemals durch Hass überwunden. Hass kann nur durch Liebe überwunden werden. Das ist ein ewiges Gesetz. Und ein anderes Zitat, und zwar aus dem Lukas-Evangelium: Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Auch zwei wunderschöne Sprüche.
Mit Sicherheit, sehr gerne.
Und beide wieder, und das hat mich am Anfang meiner buddhistischen Karriere, hätte ich fast gesagt, ein wenig frustriert, würde ich fast sagen, zeigen nicht den Weg, wie man es macht. Kann man sich zur Vergebung zwingen? Kann man intellektuell dazu hinkommen, zu sagen, ich vergebe meinen Feinden? Wer ist eigentlich mein Feind? Wer tut mir eigentlich was Böses? Das sind viele kleine Aspekte, und erst als ich angefangen habe, mich vertieft mit der Lehre des Buddha und deren Psychologie zu beschäftigen, wurde mir eigentlich klar, worauf es bei der Vergebung ankommt, was die Grundlage der Vergebung ist. Und wir sprachen ja über das bedingte Entstehen beim letzten Mal. Wir haben gesagt, dass aus der Anhaftung heraus, den gesammelten Erfahrungen, die wir sammeln mit der Welt im Außen, aber auch mit uns selbst, die ganze Welt der Konzepte entsteht. Und eben auch das Selbstkonzept. Und wir haben gesagt, dass die Anhaftungen, mit ihren daraus entstehenden Konzepten die Grundlage für unser Handeln ist, in Gedanken, Worten und Werken. Wenn das der Fall ist und ich das verstanden habe und durchdrungen habe, dann habe ich die Chance, Menschen in ihrem Handeln zu verstehen. Und dieses Verständnis in der Tiefe natürlich, ja, intellektuell reicht erstmal schon mal, aber es muss natürlich, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, in die Tiefe gehen, über Meditation und Kontemplation. Dieses Verständnis befähigt mich dazu, zu vergeben. Warum? Buddha lehrt in erster Linie die Selbstreflexion. Er lehrt Vipassana, das heißt, wir sollen lernen, zu beobachten, wie wir selber funktionieren. Dieses bedingte Entstehen, das wir beim letzten Mal besprochen haben, zu verinnerlichen und in der Tiefe zu verstehen. Es zu einem Erfahrungswissen werden zu lassen. Und diese Prozesse, die uns ablaufen, nicht mehr persönlich zu nehmen. Kein Selbstkonzept mehr daraus entstehen zu lassen. Wenn ich aber weiß, wie ich selber funktioniere, dann weiß ich auch, wie jeder andere funktioniert. Wir unterscheiden uns nicht, wir Menschen. Auf dieser Ebene des Menschseins unterscheiden wir uns nicht. Wir funktionieren alle gleich, unsere Gehirne sind alle gleich aufgebaut. Wir alle haben ein Stresssystem, wir alle haben ein Belohnungssystem. Und die Grundmotive unseres Handelns, das Erlangen von Sicherheit und Geborgenheit und das Bekämpfen dessen, was diese Sicherheit und Geborgenheit bedroht, ist in allen Menschen vorhanden. Und wenn ich das weiß, dann ist das der erste Schritt hin zur Vergebung. Verständnis ist die Grundlage für Vergebung.
Das würde ja erstmal bedeuten, wenn ich dir jetzt, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, dass ich ja erstmal lerne, all das zu verinnerlichen, also das, was du ja sagst, ist ja erstmal, sich selber zu verstehen und dann auch anzufangen, sich selber mal zu vergeben. Ist das richtig?
Absolut. Ja, also wenn ich es in meinen Kursen lehre, es ist so. Wir sprachen schon mal von Metta, ja, liebende Güte. Und die Praxis der Metta-Meditation, wie ich sie lehre, entspricht im Grunde genommen der Praxis der Vergebungsmeditation. Ja, die sind sehr, sehr ähnlich aufgebaut eigentlich. Wir haben nur einen etwas anderen Tenor. Und bei der Metta-Meditation beginnen wir auch, uns selber liebende Güte zu senden, ja, und selber liebevoll anzunehmen. Der Vipassana-Anteil muss natürlich mit dabei sein, denn auf rein intellektueller Ebene reicht es halt nicht. Und ebenso läuft es auch mit der Meditation der Vergebung. Ja, wir wollen erstmal versuchen, uns selber mit unseren Schattenseiten und unseren Leichen im Keller zu verstehen. Immer erst verstehen. Und dann vergeben. Wobei im Unterschied zur Psychologie, insbesondere der Tiefenpsychologie, es im Buddhismus nicht notwendig darauf ankommt, bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Das gehört sicherlich mit dazu, aber das ist eine psychotherapeutische Ebene. Der Buddha arbeitet nicht auf dieser Ebene. Deswegen ist Buddhismus auch eigentlich keine Psychotherapie oder ersetzt keine Psychotherapie. Es kann eine Psychotherapie unterstützen, aber nicht ersetzen. Wir haben auch beim bedingten Entstehen schon gesagt, im Buddhismus ist nicht das Ereignis das Entscheidende. Das Erleben der Welt, das konkrete Ereignis. Sondern wie ich damit umgehe, was mein Gehirn daraus macht, wie aus der Story aus der History eine Story wird. Und das ist die Grundlage für das Loslassen. Auch das haben wir letztes Mal gesagt. Ja. Und diese Erfahrungen zu machen, hilft mir dabei zu sagen, okay, da ist jemand, der tut mir Unrecht, der ist böse zu mir, der will mir schaden und so weiter. Was löst das in mir aus? Was ist da? Auch letztes Mal haben wir gesagt, Vipassana ist die Schulung darin, das Training darin, die Prozesse, die in mir ablaufen, nur zu betrachten, wertneutral als Beobachter, ne, zu betrachten. Ne?
Genau.
Und zu schauen, wie sie sich von alleine auflösen. Und die Wut, die sich in mir angestaut hat auf eine Person, die löst sich auch aus, löst sich auch auf. Mhm. Warum tut sie das? Weil sie im limbischen System entsteht, ne, im Stresssystem. Das sind Stresshormone, die sich in meinem Organismus breit machen und die werden irgendwann abgebaut. Genau wie Glückshormone. Ne? Und damit löst sich diese Wut dann auf. Außer ich gebe ihr Nahrung, indem ich über diesen Vorfall, das Ereignis, die Situation oder was auch immer nachdenke. Damit gebe ich ihr neue Nahrung und befinde mich in dem Kreis, von dem wir letztes Mal gesprochen haben.
Mhm.
Ja. Und so erkenne ich mich selbst und meine Reaktion und kann mir selber dafür vergeben, indem ich sage, das bin ja nicht ich, was da passiert. Ja. Eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis.
Konkreter vielleicht werden, um das nochmal anfassbarer zu machen, ist ja, also Vergebung für sich selber ist, man kritisiert sich ja selber oft, ah, das habe ich jetzt nicht richtig gemacht, dies habe ich nicht richtig gemacht, oder er hat jetzt so oder so reagiert, weil ich dies und jenes gesagt habe, ich habe das doch gar nicht so gemeint, dass man auch, während man darüber nachdenkt, also sich quasi selber in eine Opferrolle bringt, das ist ja eigentlich quasi aus dieser Opferrolle herauszukommen und dann zu sagen, okay, ich beobachte mich gerade, welchen Dialog ich mit mir führe und merke, dass dieser Dialog gerade total in eine Richtung führt, die ich eigentlich gar nicht haben möchte oder die nicht zielführend ist eigentlich zu dem, was eigentlich besser wäre für mich.
Das ist vollkommen richtig. Mir ging es nämlich darum, mal zum Nachdenken darüber anzuregen, wie denn oder was denn eigentlich die Grundlage für eine Selbstkritik ist. Mhm. Ja. Selbstreflexion ist immer sehr, sehr gut. Ja, Selbstreflexion einer neutralen Betrachtung. Ja, so und so funktioniere ich. Ja, das muss ich nicht bewerten. Mhm. Ja. Aber wir tun es. Warum tun wir das? Und was ist die Grundlage dafür? Die Grundlage dafür ist der Abgleich. Angenommen, ich würde auf einer einsamen Insel leben. Von klein auf vielleicht. Mhm. Ja. Und würde, auch mir fällt jetzt ein, ein Bambusrohr finden. Und dann blase ich da rein. Und da kommt ein Ton raus. Und ich würde mir vielleicht irgendwie, weil ich eine erleuchtete Eingebung habe, aus diesem Bambusstab eine Flöte basteln und damit Musik machen. Wer könnte mir sagen oder wie könnte ich mir sagen, ich spiele gut diese Flöte oder ich spiele sie nicht gut? Mhm. Mir fehlt ja jeder Abgleich. Ist sie eigentlich perfekt gestimmt oder ist sie vollkommen schief? Ich habe keine Referenzen. Das gilt für alles. Wenn ich auf besagter Insel lebe, vielleicht mit 10 Jahren dort gestrandet, nie ein anderes Wesen, ein anderes menschliches Wesen gesehen und irgendwann bin ich erwachsen und stelle mir die Frage, bin ich eigentlich groß oder bin ich klein gewachsen? Bin ich eigentlich hübsch oder bin ich hässlich? Es gibt keine Referenzen. Ja, man weiß es nicht. Man ist einfach, wie man ist. Ja. Und diese ganze Selbstkritik, die wir üben, existiert immer nur im Abgleich mit der Gesellschaft. Ja. Was wird von mir erwartet? Und diese Erwartungshaltung und diese Moralvorstellungen, die Sittlichkeitsregeln, alles das, was wir in einer Gesellschaft finden, internalisiere ich automatisch und mache es zu einer Messlatte für mich selbst. Irgendwann ist es schon fast egal, ob jemand anders mich kritisiert. Ich habe selber meine Ansprüche und Erwartungen an mich und ob ich die dann befriedigen kann oder nicht, ist die Grundlage für mein Selbstwertgefühl.
Ja. Also es ist schon interessant, wie dieses Kopfkino letztendlich dann abläuft, dass wir uns von der Masse, von Regeln, von Gesellschaft, vom Kollektiv so beeinflussen lassen, dass wir eigentlich fast schon gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich selber Urteil zu fällen, was eigentlich gut oder nicht gut ist für mich selber.
Genau.
Und was ja diese Einsichtsmeditation oder die Stille oder diese ganze Philosophie ja eigentlich bringt, tatsächlich in die Eigenermächtigung zu kommen. Darum geht es ja eigentlich auch, in so eine Eigenermächtigung zu kommen, zu sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Und
Ja, exakt.
so wie die anderen sind, sind sie auch gut, denn die Welt ist so, wie ich sie mir vorstelle, wenn alles Konzept ist.
Was ist denn überhaupt gut und was ist schlecht? Ja. Aus kosmischer Sicht mal sagen. Was ist gut und was ist schlecht? Das gibt es nicht. Ja? Es gibt Dinge, die angenehmes Gefühl auslösen, es gibt Dinge, die unangenehmes Gefühl auslösen, und es gibt Dinge, die neutrales Gefühl auslösen. Ja, und es gibt unsere Reaktion darauf. Aber was ist denn gut und was ist schlecht? Und was ist nur gut und was ist nur schlecht? Wenn wir andere bewerten wollen. Ich habe irgendwann in einer Andacht, die ich im Pflegeheim gehalten habe. Ich habe regelmäßig immer Andachten, überkonfessionelle Andachten gehalten. Einmal eine Geschichte erzählt. Ich hoffe nicht, dass ich sie hier schon mal erzählt habe. Ich erzähle sie nämlich ganz gerne. Da wurde berichtet von einem Herrn, der in einer Siedlung wohnte. Der hatte, glaube ich, drei Kinder oder vier Kinder, war halt verheiratet, hatte seinen Job und er war unglaublich beliebt. Er war in seiner Nachbarschaft beliebt, immer höflich, immer freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit, wenn irgendjemand was hatte. Er war immer da und hat geholfen, mit angepackt, hatte immer ein offenes Ohr für alle. Seine Kinder hat er vorbildlich, als vorbildlicher Vater behandelt. Und auch als Ehemann tadellos. Man würde sagen, ein wirklich guter Mensch. Dieser Mensch hatte seinen Arbeitsplatz etwa 20 Kilometer von diesem Ort entfernt. Und zwar war er dort Leiter des dort sich befindlichen Konzentrationslagers, in dem Juden vernichtet wurden und Kommunisten und ähnliche Leidensgenossen. War es ein guter Mensch? War es ein schlechter Mensch? War er nur gut? War er nur schlecht? Es gibt keine guten und schlechten Menschen. Es gibt nur gute und schlechte Handlungen. Und das ist einer der wichtigsten Sätze, die ich mir immer und immer wieder vor Augen halte. Es gibt nur Handlungen. Ja.
Aber woran beurteile ich denn eine gute oder eine schlechte Handlung?
Da kommen wir auf ein schwieriges Thema.
Weil das ist ja auch im Kosmischen gesagt, da gibt es eigentlich auch kein Gut und kein Schlecht. Insgesamt, wir leben ja hier in einer Dualität, die ist im Kosmos, ne? Oder wenn ich rein in der non-dualen Welt bin, da gibt es das nicht. Es ist alles wertfrei.
Gut und schlecht gibt es in der buddhistischen Lehre ohnehin eigentlich nicht. Ja. Wir als Buddhisten sprechen von heilsamen Taten oder unheilsamen Taten. Und das ist recht breit gefächert. Man kann nicht einfach sagen, unheilsame Taten sind für schlechte Taten und heilsame sind gute Taten. Ja, man kann auch nicht einfach sagen, heilsame Taten sind die, die zu guten Karma führen und unheilsame, die zu schlechten Karma führen. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Denn für wen führen sie zu dem entsprechenden Karma? Ja. Was bewirke ich mit diesen Taten? Und die Sittlichkeitsregeln, die der Buddhist auf sich nimmt, zielen darauf ab, zu sagen, ich handle so, dass ich keinem fühlenden Wesen die Möglichkeit nehme, sich hin zu Nibbana oder zur Erleuchtung zu bewegen. Und auf der zweiten Ebene, ich handle so, dass ich mir nicht selbst den Weg dorthin verbaue.
Und da kommen wir wieder zum Ursprung zu sagen, und wie das funktioniert, ist dann in der Einsichtsmeditation zum Beispiel und durch auch andere Techniken durchaus möglich.
Ja. Aber es ist tatsächlich ganz interessant, dieses Thema ist interessant, weil der Buddhismus, ich sage jetzt mal absichtlich der Buddhismus, nicht der Buddha, lehrt die Paramis. Die Paramis, das sind Eigenschaften, 10 hervorragende Eigenschaften, die es zu entwickeln gilt. Und die erste davon ist Dana, das ist Freigiebigkeit. Ja. Freigiebigkeit bedeutet, im Außen zu handeln, für Menschen da zu sein. Ne? Nicht nur Almosenspeise den Mönchen zu geben, sondern geht weit darüber hinaus. Ich kann auch freigiebig sein, indem ich immer meine Zeit schenke. Da einfach mal ein Ohr brauche, ne? Und über was reden will. Ne? Oder eben vielleicht finanzielle Unterstützung gebe, ne? Ohne dafür etwas zu erwarten. Ne? Das ist eine Handlung nach außen, aber die wirkt ja auf mich zurück. Sila ist das nächste, die Einhaltung der Tugendregeln, nicht zu töten, nicht zu lügen und all diese Dinge. Brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich kam letztens auf den Gedanken, das ist eigentlich ein ganz spannender Gedanke, vielleicht ergänze ich den noch in meinem Buch mal, oder vielleicht in der zweiten Ausgabe. Das ist ganz spannend. Du kennst bestimmt A Christmas Carol von Charles Dickens. Ja, wer kennt es nicht? Und da kam so der Gedanke, die Entwicklung, die kann man eigentlich sehr schön buddhistisch darstellen. Der erste Teil, wie dieser, was ist das, Scrooge hieß er, glaube ich, ne, hatte dieser gierige, kaltherzige Geizhals, den keiner mochte, ja, und der auch selber keinen mochte. Ist im Grunde genommen das bedingte Entstehen, was wir das letzte Mal besprochen haben. Ja, das Leben in dieser Welt in Gier, Hass und Verblendung. Ja, was zu Leid führt für andere, für mich und für mich selbst, und für beide. Und der zweite Teil, nachdem die Geister der Weihnacht, der letzten, der gegenwärtigen und der künftigen Weihnacht ihn mal durch die Situation geführt haben, die er angerichtet hat und wie er auch selber dasteht, also sein eigenes Karma, was er damit gemacht hat. Und alle bei seiner Beerdigung ja nur gesagt haben, ah, der olle Geizkragen, endlich ist unter der Erde und so. Und die Einsicht, die er daraus entwickelte, führte plötzlich zu Dana. Er wurde freigebig. Er hat einen riesengroßen Truthahn gekauft für die Familie seines Angestellten, hat die Behandlung dessen Kindes bezahlt, ne, das ansonsten gestorben wäre wegen einer Krankheit. Und er wurde selber so fröhlich dadurch, ja, und hat gemerkt, wie gut es tut, Gutes zu tun. Ja, und deswegen, also im Außen zu beginnen, auch mit den Silas, mit den liebevollen Vorsätzen, ist nicht das Schlechteste. Ja, denn dadurch, in der Rückwirkung, entwickeln wir Freude. Und Freude ist in allen Bereichen, wo der Buddha verschiedene Aspekte der Entwicklung lehrt, Bestandteil. Ja.
Okay, also es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel mit dieser Geschichte. Was ich jetzt nochmal fragen will, ist nochmal zurückzukommen, auch wenn wir das Thema Vergebung, verzeihe dir selbst. die Erkenntnis zu haben, dass man sich erstmal selber über sich klar werden muss, wo man steht, welchen Dialog man führt. Glaubst du, dass das alles tatsächlich nur durch Meditation und durch Gespräch bemachbar ist? Also, oder ich meine, dafür, manchmal denke ich immer so, das Leben ist ja viel zu kurz, um sich nur damit auseinanderzusetzen. Und dann denke ich natürlich im Außen, das sagst du ja auch, im Außen bewirkt das ja auch etwas, wenn man gute Taten vollbringt, dass das natürlich mit einem auch etwas macht. Aber bei manchen habe ich so das Gefühl, dass es wirklich sehr lange dauert, dass Gespräche allein und Meditation allein, da hat das auch was mit der Entwicklung des Bewusstseins zu tun. Wie weit bin ich denn, um das zu reflektieren, was mir gesagt wird?
Also zunächst einmal, das dauert zu lang. Das ist nun mal leider so. Ja, wir können uns nicht von heute auf morgen komplett verändern. Das funktioniert leider nicht. Schon neurologisch nicht möglich. Aber mein Lehrer Bhante Sujiva, er hat mal einen wundervollen Satz gesagt und den habe ich nicht nur verinnerlicht, sondern gebe ihn gerne immer weiter. Mach so gut du kannst. Das ist gut genug. Wenn wir verstanden haben, worum es geht, brauchen wir keine Messlatte zu setzen. Ja, wir müssen uns nicht nochmal neu Druck machen und sagen, ich muss jetzt aber ein guter Mensch sein. Denn dann sind wir ja wieder in der Welt der Konzepte. Das ist ungefähr genauso töricht wie der, der in die Meditation setzt, mit dem Anspruch, ich muss jetzt dritte Jhana erreichen. Ja, also die dritte Vertiefungsstufe. Ja, da kommt man nicht so schnell hin. Aber wenn man die Erwartungen hat, dann kommt man schon mal gar nicht dahin. Dann kommt man nicht mal erste Jhana. Dann kommt man wahrscheinlich noch nicht mal überhaupt zur Zugangskonzentration oder überhaupt irgendwo hin. Ja, dann wird man nämlich vollkommen unruhig. Da sind wir in dem Bereich der Hindernisse, der fünf Hindernisse. Und da kommt man überhaupt nicht weiter. Ja, das heißt, diese Situation und sich selber einfach annehmen, wie man ist und dann so gut machen, wie man kann. Das ist gut genug. Ne? Ich kann nicht allen Menschen immer gerecht werden, aber ich kann so weit allen Menschen gerecht werden, wie ich es kann. Ne? Und das reicht. Das reicht dafür. Man sagt so schön, ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen. Ich sage mal, ein ruhiges Gewissen ist das beste Meditationskissen. Denn wenn man einfach das tut, was man tun kann und 100% gibt, dann ist es gut genug und dann kann man sich auf sein Kissen setzen, die Augen schließen und in Frieden sein mit sich selbst. Erstmal mit sich selbst. Sich selbst vergeben, eben im Wissen. Das ist Teil der Vergebungsmeditation. Sich selber zu sagen, ich bin nicht vollkommen. Ich kann mich bemühen, aber ich bin weit entfernt von Erleuchtung. Und das ist auch in Ordnung. Ich kann so gut tun, wie ich tue, und das tue ich auch. Also vergebe ich mir auch für meine Unzulänglichkeiten, für meine Schatten, auch für meine Wut, für meinen Ärger, für meine Eifersucht. All das poppt immer wieder auf. Erst bei einem erleuchteten Arahat, der übrigens das Ego, das Selbstkonzept vollständig losgelassen hat und wo es nicht wieder auftaucht. Erst an dieser Stelle wird man das vollständig los. Ja, bis dahin wird immer noch mal Ärger, Wut und so weiter auftauchen. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Gebe ich dem Nahrung oder lasse ich es einfach von sich aus verschwinden? Ja, und so kann ich mir vergeben, und das ist die Grundlage für die Vergebung für die anderen Menschen auch. Denn sie ticken genauso wie ich. Und sie leiden genauso wie ich.
Ja, also ich werde eine Sache, wo ich sage, ich möchte gar keinen mehr gerecht werden oder anderen dienen, also im Sinne von, dass im Außen ich eine Bestätigung bekomme, da bin ich weg von, sondern ich möchte das Einzige, was ich für mich erkannt habe, ist zu sagen, ich möchte mir gerecht, also für mich sagen, das ist gerecht, weil dann strahle ich das ja automatisch nach außen aus und weiß,
Ja.
dass ich das genauso handhaben werde, anderen gegenüber.
Ja.
Also ich muss jetzt nicht anderen gerecht werden, da bin ich weg von.
Nein, gerecht werden ganz bestimmt nicht. Das
Okay.
denke ich auch. Ne? Naja, irgendwo muss man es in dieser Gesellschaft, wenn man Arbeitnehmer ist, dann kommt man darüber leider nicht drum rum. Aber letztendlich kommt es wirklich darauf an, mit sich selber in Frieden zu sein und im wohlverstandenen Sinne selbstgerecht zu sein.
Ja,
Ja.
genau.
Ja, aber im wohlverstandenen Sinne, das kann, hat nichts mit Arroganz zu tun oder sowas. Ja.
Ja, das ist genau das ist. Und was ich noch wichtig ist, finde, mit dem Thema Vergebung, Vergebung und Verzeihen bedeutet nicht vertragen. Also das ist auch etwas, was Menschen, also das sehe ich auch in meiner Aufstellungsarbeit immer wieder, dass es heißt nicht, dass wenn man vergeben hat, dass die Menschen einem dann vom Hals fallen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Irrglaube, sondern es geht auch wieder hier allein nur um sich. Zu sagen, ich habe Frieden mit diesem Menschen geschlossen, weil ändern werde ich ihn eh nicht. Der wird ja sein Verhalten immer noch so beibehalten. Aber ich verzeihe und ich vergebe. Und das ist erstmal, der den Frieden bringt, den ich brauche.
Absolut, du hast vollkommen recht. Also der Buddha sagt, jeder ist der Erbe seiner guten und schlechten Handlungen. Und der, der mir was Böses tut, der wird damit leben müssen. Der wird die Konsequenzen erleben, entweder in diesem Leben, entweder sofort oder in 2 Wochen oder in 2 Jahren oder in 10 Jahren oder im nächsten Leben. Ja, er kriegt auf jeden Fall die Quittung dafür. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich kann ihn vollkommen sich selbst überlassen. Nur mit mir selber kann ich in Frieden gehen, indem ich genau das tue, was du sagst, nämlich ihm vergeben. Über das Verstehen, ihm vergeben und ihm nichts nachtragen. Wenn man jemandem etwas nachträgt, wer trägt denn dann eigentlich die Last des Ereignisses? Man selber, ne? Der andere nicht. Man trägt den schweren Koffer hinterher. Was mir noch wichtig ist an der Stelle, ist, dass mit Vergebung auch Mitgefühl einhergeht. Und dieses Mitgefühl findet seine Grundlage in der Erkenntnis darüber, wie ich selber mein eigenes Leid erschaffe. Über die Konzepte, meine Vorstellungen, all das, was mir im besten Sinne nicht ins Konzept passt. An den anderen geht es auch so. Jedem geht es so. Ja, also kann ich mit ihnen fühlen. Ich muss nicht mit ihnen leiden, aber ich kann mit ihnen fühlen. Ja, denen geht das genauso so doof wie mir. Ja, nur sie können das nicht kanalisieren, weil sie die Erkenntnis nicht haben, weil sie keine Einsicht haben, kein Vipassana haben. Ja, und auch das ist Grundlage für Vergebung. Ja, Mitgefühl.
Mitgefühl, ja.
Ja.
Das ist sehr schön. Also ich denke einfach, ne, wenn, also mir war dieses Thema jetzt auch sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich einfach denke, wir sehen zwar im Großen immer Themen, wo sich die Leute den Kopf zerbrechen, sich selber malträtieren und sagen, wir können die nur in der Politik, in der Wirtschaft so handeln, das zu gehen. Ist aber eigentlich ganz wichtig, erstmal bei sich anzufangen. Deswegen fand ich
Immer.
jetzt in diesem Kontext dieses Thema auch nochmal sehr wichtig. Auch wenn ich mich immer um das Thema Wirtschaft und Politik natürlich immer die Verbindung suche, aber da ist sie eben. Ne? Und zu sagen, wir können viel erwarten. Natürlich müssen Strukturen und Prozesse auch dementsprechend im Großen angepasst werden. Aber da haben wir null Einfluss drauf. Was soll ich mir denn da jetzt noch den Kopf zerbrechen? Sondern das Einzige, worauf ich Einfluss habe, bin ich. Und sonst nichts.
In der Tat, in der Tat, ja. Ajahn Brahm, Brahmavamsa heißt er ja eigentlich, hat mal so schön formuliert, sinngemäß, wie kann man eigentlich so doof sein, anderen Menschen die Macht darüber zu geben, ob man selber glücklich oder unglücklich ist?
Das sind sehr
Eigentlich kann man
schöne.
so doof gar nicht sein, ne? Man macht das selber. Man macht das selber. Und ich habe vorhin gesagt, wir erschaffen unser Leid dadurch, dass uns Dinge nicht ins Konzept passen. Ja? Wir haben halt unsere Konzepte, unsere Vorstellungen, unsere Ideen, wie die Dinge zu sein haben. Im Idealfall dann so, dass wir in Sicherheit und Geborgenheit sind. Das läuft immer wieder darauf hinaus. Und wenn die Dinge nicht ins Konzept passen, dann wollen wir sie passend machen. Ja? Der andere, der mir etwas Übles tut, der sieht nicht mich. Nicht mich als Mensch, als ich. Wobei man ja mit dem Begriff ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber jedenfalls, was er vor mir sieht, ist das Konzept, das er vor mir hat. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? 7 Milliarden jetzt inzwischen, ne?
Bald 8.
Bald 8 schon. Ach Gott, ich bin nicht mehr auf dem Laufenden. Gut, sagen wir einfach mal 8 Milliarden. Würde ich alle 8 Milliarden kennen oder alle 8 Milliarden würden mich kennen, dann gäbe es mich auf dieser Welt 8 Milliarden Mal. Jeder ein bisschen abweichend voneinander, vom anderen. Und so hat der andere von mir ein Konzept und entweder ich passe ihm ins Konzept oder ich passe ihm nicht ins Konzept. Darauf habe ich aber keinen Einfluss. Ich kann an seinen Konzepten nicht rütteln. Also er beleidigt nicht mich. Er beleidigt das Konzept, was er von mir hat. Besteht also gar kein Anlass, es persönlich zu nehmen. Mal abgesehen davon, dass man sich sowieso die Frage gefallen lassen muss als Buddhist, wer wird denn da eigentlich beleidigt? Du sprachst vorhin Opferrolle. Wer ist denn das Opfer?
Ja.
Ja, das Opfer ist mein Selbstkonzept und mein Selbstwertgefühl.
Das wäre noch mal ein eigener Podcast
Eigentlich
wert.
wohl.
Ja.
Wenn ich das aber weiß, wenn ich weiß, dass der andere nur ein Konzept von mir hat und dass dieses Konzept in sein Konzept nicht reinpasst und er dadurch sein eigenes Leid erschafft, dann kann ich mit ihm Mitgefühl haben und dann kann ich ihm auch vergeben dafür, dass er so handelt. Ja? Das tut mir wahrlich leid. Ja? Er ohrfeigt sich letztendlich nur selbst. Ja.
Das hast du jetzt aber auch sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist wieder ein schönes Abschlusswort für heute.
Na, ich hätte noch ein paar, aber wir können es auch
Gibt es noch
gut
eins,
sehen.
was du noch sehr dringend loswerden möchtest?
Ich habe hier 4 Zitate, die ich eigentlich noch verlesen wollte, aber vielleicht lasse ich es mal bei 2 davon.
Gerne.
Ja. Also, das eine kommt von mir selbst. Ich zitiere mich sozusagen selbst in meiner unermesslichen Arroganz. Quelle der Vergebung ist das Wissen um die Verblendung und Umnachtung der zu vergebenden Person, unter denen sie selbst leidet und die daher Mitgefühl verdient. Mitgefühl und Vergebung sind nur 2 Seiten derselben Münze namens Metta, liebende Güte. Das andere Zitat kommt vom Buddha und der stellt hohe Ansprüche an uns. Er sagt, sogar wenn Banditen euch barbarisch Glied für Glied mit einer Doppelgriffsäge in Stücke teilen würden, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meine Lehre nicht befolgen. Darin solltet ihr euch so üben. Unser Geist wird unbeeinträchtigt bleiben und wir werden keine bösen Worte äußern. Wir werden in Mitgefühl für ihr Wohlergehen verweilen, mit einem Geist, der voll liebender Güte ist und ohne Hass. Wir werden verweilen, indem wir sie mit einem Herzen durchdringen, das von liebender Güte durchtränkt ist, unerschöpflich, erhaben, unermesslich, ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen. Auf solche Weise sollt ihr euch üben.
Vielen Dank für diese zwei
Ho
Zitate.
hohe Ansprüche.
Hohe Ansprüche, aber das ist schon wieder ein zweiter Podcast wert.
Mach so gut, wie du kannst.
Ja, ich
Das
mache
ist
so
gut
gut.
genug.
Genau. Wir machen alle so gut wir können. Vielen Dank, Aja. Und ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute. Danke für deine wertvolle Zeit und für dieses wundervolle Gespräch. Und das
Sehr, sehr
Thema
gerne.
Vergebung wird uns noch lange begleiten. Danke dir.
Ich danke dir.